Heute bei mir zu Gast ist Kai Hornung, einer der bekanntesten Landschaftsfotografen aus Deutschland und der vor allem mit seinem Bildstil auffällt und sich von Foto Awards kaum retten kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und bleib auf jeden Fall dran, es wird richtig spannend.
Jetzt ist die beste Zeit, um dein Leben zu leben. Egal ob in den Bergen, am Meer oder in der Wüste, im Van oder als Backpacker. Und immer mit dabei die Kamera. Willkommen zum Landscape Hunter Podcast mit deinem Host Stefan Schäfer.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast hier Landscape Hunter. Ich freue mich, dass ich heute mal wieder nicht alleine bin, sondern ich habe heute einen ganz speziellen Gast da. Und zwar ist er Gewinner vom The International Landscape Photographer of the Year Award 2020. Er hat internationale Veröffentlichungen, zum Beispiel im National Geographic Magazin. Er sitzt selber in diversen Jurys von Fotowettbewerben. Er hat 146.000 Follower auf Instagram, habe ich vorhin nochmal gecheckt. Ich hoffe, die Zahl stimmt noch. Vielleicht hat sie sich inzwischen wieder geändert.
Ja, aber wenn nach unten im Moment.
Und Global F-Stop Ambassador. Herzlich willkommen, Kai Hornung.
Danke, Stefan. Hallo.
Ja, also unfassbar. Ich habe mir vorhin mal so ein paar Notizen gemacht. Ich bin mal auf deine Webseite gegangen und habe einfach mal geguckt, wie man dich gut anteasen kann. Und da ist echt eine ganze Menge dabei. Und ich habe, glaube ich, auch nur die Hälfte aufgezählt von dem, was man aufzählen könnte, wenn man so deine Person beschreibt, was zum Thema Fotografie alles zu finden ist. Das ist ja der absolute Wahnsinn.
Danke für die vielen Blumen. Ich hätte wahrscheinlich nur gesagt, hallo, ich bin Kai, Landschaftsfotograf aus Hannover.
Ja, bescheiden wie immer. Das Schöne ist ja, wir kennen uns ja schon. Wir haben ja schon mal zusammen einen Podcast aufgenommen. Von den Zuhörern jetzt, vielleicht war der eine oder andere schon mit dabei, als wir damals mit dem Felix Röser zusammen den Videopodcast aufgenommen haben im Fokus. Falls ihr das nicht getan habt, könnt ihr auch da gerne noch mal reinschauen. Auf meinem YouTube-Kanal ist das Ganze zu finden. Aber ich habe mir überlegt, es ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht mehr genau, war das 2020, wo wir das gemacht haben?
Ich glaube, es war sogar vor Corona. Das müsste dann 2019 sogar gewesen sein.
Könnte auch sein, ich weiß es gar nicht
mehr. Aber ja, 19, 20, sowas in den
Dreh. Ja, auf jeden Fall ist schon wieder eine lange Zeit her, ja. Und ich dachte mir, es wird mal wieder Zeit, mit dir mal ein bisschen zu quatschen.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Ich freue mich super, dass du hier bist. Kai, vielleicht für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, ich stelle es mir schwer vor, weil mit 146.000 Followern muss man ja tatsächlich einen Großteil der Foto-Community irgendwie auf seiner Seite haben. Aber trotzdem, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der noch nichts von dir gehört hat. Kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du so? Die typischen W-Fragen eigentlich mal so durchgehen.
Da komme ich zurück auf den Satz von eben. Hallo, ich bin Kai, Landschaftsfotograf aus Hannover. Der Rest, da verweise ich auf das, was du eben sagtest. Nee, das wäre jetzt wahrscheinlich zu langweilig. Also, wer bin ich, was bin ich? Ich bin inzwischen Teilzeit-Profi-Fotograf, kann man das, glaube ich, sagen. Ja, also ich habe gerade meinen regulären Job, bin ich im Personalbereich tätig, das auch schon seit vielen Jahren. Den habe ich reduziert, bin auf Teilzeit umgestiegen und habe mir jetzt ein bisschen Raum geschaffen, das mit der Fotografie ein wenig planvoller und professioneller anzugehen und mir einfach Raum zu schaffen, auch ein bisschen mehr Projekte zu realisieren, die ich im Kopf habe seit einiger Zeit. Ich mache inzwischen auch mehr mit Workshops, die ich anbiete, was ich auch extrem gerne mache. Das ist also zum Beispiel ein Teil meiner fotografischen Arbeit, anderen Menschen das Fotografieren ein bisschen näher zu bringen und zu helfen, Dinge zu sehen, also Kamera erklären. Ich glaube, das können andere vielleicht sogar noch besser, weil ich finde, das ist ein Werkzeug. Die kann ich natürlich auch erklären, aber ich finde, es ist noch viel wichtiger, was man dann damit ablichtet. Und das macht mir sehr viel Spaß, das rüberzubringen. Im Moment sitze ich gerade und schreibe einige Artikel. Also das mache ich auch nebenbei, ein bisschen schreiben auf Deutsch, Englisch. Und fotografiere natürlich gerne und habe noch massenhaft Bilder aus den letzten Jahren, die ich endlich aufarbeiten und bearbeiten muss und möchte. Und ich glaube, das fasst eigentlich ganz gut zusammen, was ich so fotografisch mache.
Das klingt super spannend. Also natürlich möchte ich auch gleich nochmal darauf zurückkommen, was du gesagt hast, dass du jetzt ein Stück weit dich mehr auf die Fotografie konzentrieren möchtest und deinen Job reduziert hast. Aber ich würde am Anfang, um das Ganze mal so ein bisschen von vorne aufzustaffeln, wie bist du denn eigentlich zu der Fotografie gekommen? Also seit wann fotografierst du und was hat dich dazu inspiriert, das eigentlich zu machen?
Das ist eine gute Frage. Mit der habe ich mich vor, ich glaube, 2 Monaten noch mal sehr intensiv beschäftigt, weil ich für meine Newsletter-Abonnenten genau das mal intensiver aufgeschrieben habe. Also ich mache es ein bisschen kürzer, weil sonst brauche ich hier alleine eine halbe Stunde. Also fotografieren, ich bin 47 Jahre alt. Insoweit habe ich natürlich schon mal eine Kamera in der Hand gehabt. Und die war ganz zu Beginn auf den ersten Teenie-Touren logischerweise dann noch nicht digital, sondern mit Film. Ich kann aber nicht sagen, dass ich mich in irgendeiner Weise für die Technik begeistert habe, sondern es ging darum, Schnappschüsse zu erstellen, so wie es alle Kids heute mit ihren Smartphones machen. Digital bin ich dann um 2000, glaube ich, eingestiegen mit so einer kleinen Kompaktkamera und habe dann auf Reisen fotografiert und irgendwann rumgespielt mit verschiedenen Farbmodi und was man so fotografieren kann und was vielleicht ein bisschen mehr ist, als jetzt nur eine Reise zu dokumentieren. Hab dann auch angefangen, das erste Mal in Photoshop reinzuschnuppern, weil man da ja retuschieren konnte. Hab mir dann über kleine erste Tutorials oder auch Bücher, die es dann gab, versucht ein bisschen was anzueignen, um ein bisschen mehr zu machen. Das war aber meilenweit davon entfernt, was ich dann 2016 angefangen habe. Und das, würde ich sagen, war so der Startschuss meiner Fotografie. Ich habe dann das, was mal als Hobby begann, wo ich anfing, ab 2008 so meine Kinder zu fotografieren. Also mein Sohn ist 2008 geboren und dann habe ich mir das erste Mal so eine Einsteiger-Spiegelreflexkamera gekauft. Dann kam später eine kleine Lebenskrise, die dann auch in einer Scheidung mündete und damit viel freier Zeit notgedrungen. Habe ich mich zurückerinnert, eigentlich war ich schon immer gerne kreativ unterwegs. Ich singe auch seit vielen, vielen Jahren in Rockbands, also auch schon lange vor der Fotografie und habe so beim Schreiben von Texten oder auch beim Entwickeln von Gesangslinien für die eigenen Songs eigentlich immer Bilder im Kopf gehabt, die ich vielleicht gar nicht so richtig beschreiben konnte, aber die dann am Ende Einfluss genommen haben, wie ich singe, wie ich Texte schreibe. Also das Visuelle war immer drin. Vermutlich als Kind der 80er Jahre so ein bisschen getrieben. Damals Musikvideos kamen hoch, MTV ist dann irgendwann gestartet. Wahrscheinlich hat das irgendwie zur kulturellen Prägung beigetragen.
Ja.
Und naja, wie gesagt, mehr Zeit. Und dann 2016 auch viel in einem Projekt gewesen mit vielen Dienstreisen, kreuz und quer durch Deutschland und vor allem auch nach Irland. Und dort habe ich dann eine Kamera mitgenommen, die ich mir da neu gekauft habe. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt mach einfach mal irgendwas Neues und kauf dir da eine neue Kamera. Und habe dann in Irland an der rauen Küste fotografiert und da hat es mich dann eigentlich erwischt. Dann in der Landschaft zu stehen, so mit mir selbst und dem, was auch immer im Kopf war, dann versuchen mit der Kamera was Schönes einzufangen. Rückblickend alles relativ stümperhaft, aber das war der Startschuss und eigentlich der Moment, wo ich angefangen habe zu fotografieren. Und dann glaube ich,
das war Anfang
2016. Rest ist Geschichte, genau. Irgendwann, ich glaube Ende des Jahres fing ich dann an, das auch dann online mal zu veröffentlichen, zu teilen. Ja, und dann hat sich dann so entwickelt.
Wahnsinn. Also kann man schon sagen, dass du eigentlich auch schon in deiner Jugend diese Kreativität, diese kreative Ader irgendwie in dir hattest? Oder wann ist das?
Absolut.
Hast du das so gespürt?
Absolut. Ja. Doch, das war immer wichtig. Also ich wollte eigentlich auch mal, als es da so vom Gymnasium dann mit Abitur runterging, im Werbebereich anfangen. Aber Geld verdienen war mir damals auch irgendwie wichtig. Und ich wollte unabhängig sein und habe irgendwie bei den Werbeagenturen, bei denen ich damals angerufen habe, um mich zu erkundigen, ob es da mit einer Ausbildung klappen würde. Studieren wollte ich nicht und bin dann nicht untergekommen in der Werbeagentur. Und dann sprach mich eine Freundin an, ob ich nicht eher im Dienstleistungssektor, Finanzbereich was machen will. Ja, und dann bin ich halt da gelandet.
Aber ist ja eigentlich auch verrückt, ne? Wenn du selber sagst, du hast so eine kreative Ader und dann in so einem Finanzbereich dann eigentlich tätig bist. Oder ist es für dich auch wieder ein Ausgleich? Kann man auch sagen, ne, man macht das eine und dann das andere ist dann der Ausgleich dazu?
Also das ist eigentlich ganz interessant, weil zu der Zeit damals bin ich mit meiner Band oft auf Bühnen gewesen. Wir haben CDs aufgenommen, Radiointerviews, Zeitungen und sowas. Ich habe es eigentlich immer vermieden, da zu sagen, was ich eigentlich mit einem richtigen Job mache, weil das einfach so total unsexy klang, ne? Also Versicherungskaufmann gelernt und das klingt halt so völlig unrockstar-like.
Ja.
Also habe ich das mehr oder weniger dort verschwiegen. Umgekehrt, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, habe ich eigentlich auch verschwiegen, dass ich am Wochenende irgendwo auf Bühnen rumrolle und mir die Seele aus dem Leib schreie teilweise. Das waren wie so zwei Parallelwelten. Und heute ganz gehe ich da anders mit um. Zum Glück haben sich die Zeiten auch geändert. Und ich spiele inzwischen eigentlich viel mehr damit. Ich bin verantwortlich für den Ausbildungsbereich dort. Dass ich versuche, dem Nachwuchs auch zu sagen, eigentlich ist das ganz cool, was man so verknüpfen kann. Also einerseits sich vielleicht eine finanzielle, solide Basis zu schaffen, die einem ermöglicht, andere Bereiche, zum Beispiel den Kreativen, auszuleben. Und eigentlich ergibt das eine das andere oder ergänzt sich sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also so ähnlich ist ja mein Werdegang tatsächlich auch. Ich habe ja auch lange Zeit das Teilzeit gemacht, habe mir damit so die finanzielle Basis geschaffen irgendwann. Und dann habe ich halt irgendwann gesagt, naja, eigentlich macht mir das wesentlich mehr Spaß. Und ich bin halt irgendwie von Haus aus eher in der Kreativbranche fühle ich mich zu Hause. Ich habe halt den Sprung dann irgendwann gewagt. Und natürlich, man weiß nie, wie es geworden wäre, wenn ich es anders gemacht hätte. Aber grundsätzlich bereue ich da gar nichts.
Und wann war bei dir der Schritt?
Dass ich wirklich vollständig, also Vollzeit war 2019. Das war kurz ein Jahr vor Corona. Eigentlich total krass, dass das so dann funktioniert hat. Aber ich habe bis 2019 noch in einem Bundesliga-Verein gearbeitet, im Fußball.
Ich erinnere mich, ja.
Genau. Und habe dann gesagt, ich höre da auf. Und seitdem mache ich das halt wirklich Vollzeit. Und es funktioniert ja auch ganz gut. Also
schön.
Man kann sich nicht beklagen. Das könnte immer mehr sein, ne? Aber ja gut.
Wie lange hast du das in Teilzeit gemacht?
Ich habe damit angefangen während des Studiums. Habe 3,5 Jahre studiert und dann habe ich nochmal 4 Jahre bei Hertha gearbeitet. Also ja, 7,5 Jahre habe ich es Teilzeit gemacht. Genau. Ich habe ziemlich genau mit meinem Studienbeginn auch mit der Fotografie angefangen. Ich habe vorher immer ja schon so ein bisschen mit Grafikdesign gespielt. Also mit Photoshop war ich vorher schon so ein bisschen unterwegs. Aber die Fotografie tatsächlich, ja, 7,5 Jahre Teilzeit. Und jetzt sind es 3,5 Jahre Vollzeit.
Langer Anlauf.
Langer Anlauf, aber das rate ich auch immer jedem.
Den braucht es auch, ne?
Ja. Den braucht es auch, ja, auf jeden Fall. Weil wenn man sich da einfach so Hals über Kopf irgendwie reinstürzt und eigentlich keine Ahnung von nichts hat und auch keine Basis hat, keine Kunden hat, wie willst du das dann schaffen? Ne? Ja, also dann brauchst du schon sehr große finanzielle Rücklagen, um das dann irgendwie zu stemmen. Ja. Nee, aber finde ich spannend und ich finde es auch super, jetzt von dir zu hören. Wir haben ja, wie gesagt, schon vor 2 Jahren darüber gesprochen, aber ich finde es absolut klasse, von dir jetzt auch zu hören, dass du jetzt auch zumindest da den Schritt weiter in die Richtung wagst, weil ich muss dir ganz ehrlich sagen, und ich denke mal, da stimmen mir die Hörer auch zu, wenn nicht du, wer dann? Also ich habe ja vorhin schon vorgelesen, du hast diesen Award gewonnen vor 2 Jahren. Auch völlig zu Recht, wenn man sich deine Bilder anguckt. Also ich kann nur jedem empfehlen, mal auf die Webseite von Kai zu gehen, ist unten in den Shownotes verlinkt. Du machst ja auch so eine ganz, also du hast ja einen ganz eigenen Stil auch. Du machst ja nicht diese ganz klassischen Landschaftsfotografie, sondern du gehst ja auch gerne mal in Details rein, du gehst so ein bisschen in die Abstraktheit noch mit rein. Wie würdest du selber diesen Stil beschreiben und wie bist du überhaupt zu diesem Stil gekommen? Hattest du den schon von Anfang an oder war es am Anfang klassische Landschaftsfotografie und du wolltest dich dann auch ein Stück weiterentwickeln?
Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin eher klassisch gestartet, also auch viel Weitwinkel, weil mich das eigentlich angesprochen hat und wie wahrscheinlich jeder startet, man orientiert sich an Bildern, die man sieht und als ich 2016 angefangen habe, ging das ja eigentlich auch schon ganz gut los mit Tutorials, die man irgendwo kaufen konnte. Und du warst ja auch schon aktiv auf YouTube. Da schaut man sich dann bei Stefan Schäfer um oder aus dem Stefan Wiesner aus dem deutschen Bereich. Und ich habe auch viel gleich international geguckt, was so andere Fotografen machen. Und da war es eigentlich, die Richtung ist, man fotografiert weitwinklig und dann am besten auch noch gleich irgendwie mit dramatischen Lichtstimmungen. Und wie das halt so ist, man begibt sich auf die ersten kleinen Fotoreisen. Bei mir war die allererste Reise, die ich selbst unternommen habe, mal ein Wochenende alleine mit dem Zug runter nach Bayern und dann an den Hintersee, habe mir dann ein Hotel genommen, um dann auch nachts da fotografieren zu können. Und es war ein total tolles Erlebnis. Das Licht war halt nicht so dramatisch wie auf diesen Bildern, die man da, Instagram war es vielleicht noch gar nicht so, vielleicht 500px oder irgendwas gesehen hat.
Ja.
Also fängt man dann an, denkt sich, naja, aber es war ja so toll und ich werde jetzt nicht so bald wieder hinreisen und dann verstärke ich das alles mit Photoshop und hier und da und mache so ein bisschen mehr draus, als eigentlich da war.
Ja.
Das funktioniert ja auch, wenn man sich so ein bisschen was aneignet, ganz gut. Und ja. Das Verführerische ist, in Social Media kriegt man dafür auch noch viel Applaus. Und dann wächst ein Selbstbewusstsein heran, wie sich später rausstellt, vielleicht sogar ein bisschen Falsches an der Stelle. Und 2017 habe ich dann mit inzwischen Freunden, die ich auf Instagram kennengelernt habe, meine erste Fototour unternommen. Da war der Mats-Peter Iversen aus aus Dänemark dabei, Mikkel Beiter auch aus Dänemark und noch zwei andere. Und da waren wir eine Woche in den Dolomiten und in Alpen, Österreich und Co. unterwegs. Und manche Leute sagen, ich hätte ja in den letzten Jahren erst angefangen, eigentlich diese etwas detaillierteren Bilder zu machen, die eben nicht nur weitwinklig sind. Und dann schmunzel ich so ein bisschen, weil auf dieser ersten einwöchigen Fototour, die ich da unternommen habe, habe ich eben auch schon Details fotografiert. Und ich habe das auch vorher in meinen ersten Versuchen immer wieder gemacht. Habe zum Beispiel auf dem Königssee, als wir mit dem Boot morgens langfuhren, dicht in Nebel gehüllt, habe ich Wellen fotografiert, die vom Boot so langsam wegflossen.
Ja.
Und habe dann später mal, ich glaube 2020, also 3 Jahre später, das als Serie veröffentlicht, weil das eigentlich erst so der Moment war, wo ich für mich verstanden habe, ich muss diese Bilder anders bearbeiten, eben nicht so dramatisch. Und vor allen Dingen habe ich mich dann selbstbewusst gefühlt, auch solche Bilder mal zu zeigen. In mir drin waren die eigentlich schon immer. Also ich habe 2020 auch angefangen, so ein bisschen was für ein Buch zu schreiben und damit auch viel nachgedacht, wie sich das eigentlich entwickelt hat und kam dann wieder zurück auf dieses, welche Bilder habe ich im Kopf, wenn ich in der Musik bin? Welche Bilder haben mich eigentlich begeistert, wenn ich mir Maler in Museen angesehen habe? Und zum Beispiel so ein Mark Rothko, den ich in der MoMA in San Francisco 2006 gesehen habe. Ich stand, glaube ich, 10 Minuten vor so einem großen Bild, wo manche sagen würden, das ist eigentlich nur so ein Farbklecks. Aber mich hat das wie reingesogen. Also eher ja. So eine abstraktere Wirkung. Und das war in mir, glaube ich, einfach schon ewig drin. Und deshalb für mich auch logisch, dass das irgendwann in meiner Fotografie auch viel deutlicher durchbricht. Und wenn du so nach dem Stil fragst, ich mag schon auch das Dramatische in den Landschaftsfotos. Versucht es aber immer noch natürlich zu halten, also viel, viel natürlicher als zu Beginn. Schätze es aber auch unheimlich in diesen abstrakteren Detailaufnahmen, wie so eine kleine Welt zu schaffen, in der der Betrachter sich idealerweise ein Stück weit verlieren kann und seine eigene Interpretation findet. Also das und dann so ein Bild mehr wird, als es eigentlich ursprünglich mal war, nämlich
ja.
Eine völlig persönliche Deutung. Und genau das finde ich dann total spannend. Und hör das total gerne, was Menschen darin sehen und woran es sie vielleicht auch erinnert. Und dann ist es eben nicht mehr die Struktur mit irgendeiner Flechte in einem Stein, sondern dann ist es irgendwie eine verschwommene Kindheitserinnerung und ein böser Traum oder ein schöner Traum, irgend sowas in der Art. Und dann wird es, finde ich, richtig spannend.
Ich finde es super spannend. Und genau das, was du beschrieben hast, was du damit erreichen möchtest, kann ich dir sagen, bei mir hast du es auf jeden Fall erreicht, weil ich war, auf deiner Webseite vorhin. Und habe mir die Bilder da auch nochmal so ein bisschen angeschaut und man verliert sich tatsächlich da drin. Man überlegt auch erstmal, was ist es eigentlich, was du da fotografiert hast? Also teilweise erkenne ich es auch gar nicht sofort und das macht ja gerade diesen Interpretationsspielraum dann noch aus, ne?
Genau.
Dass man dann darüber nachdenkt, was könnte das sein oder was ist es für mich persönlich?
Und ich weiß, manche Menschen macht das ja fast wahnsinnig, wenn sie nicht schnell erkennen können, was es ist. Und bei mir ist es so auch mit, wenn ich einen Kinofilm sehe und das Ende ist offen. Meine Lebensgefährtin zum Beispiel, die sagt dann am Ende, ja, was ist das für ein blödes Ende? Ist ja nichts klar. Und ich sage, ja, ich finde das total cool, weil jetzt könnte das genau so und so sein. Und also ich bin derjenige, der jetzt definiert, wie das Ende ist. Und genauso auch in dem Bild, meine Gedanken definieren, was der Inhalt ist. Und eigentlich ist es ziemlich schnell egal, was es genau war. Ob das vielleicht eine Struktur von irgendeinem Blatt eines Fahnens ist. Was aber irgendwie total verfremdet aussieht, sondern ich baue mir das zusammen, was ich daraus deute. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere Hörer sagen, na okay, dann kannst du eigentlich auch auf ein Blatt Papier irgendwie klecksen und dann ist fertig. Kann man vielleicht machen, würde aber ignorieren, dass dann doch auch reichlich Arbeit darin ist. Also es geht nicht um planloses Knipsen, sondern ich achte schon wirklich immer tunlichst darauf, dass eine gewisse Harmonie im Bild ist, eine Balance und ein gewisser Fluss, der einen durchführt.
Da würde mich jetzt mal interessieren, wie bist du denn, also wie hast du diesen Stil denn entwickelt? Du bist ja wahrscheinlich, hast du ja irgendwann angefangen, wie du erzählt hast, ne? Du wolltest nicht mehr dieses klassische Weitwinkel, was überall quasi schon gezeigt wurde. Jetzt probiert man sich wahrscheinlich aus, vielleicht nimmt man sich dann auch eher mal ein Teleobjektiv. Und wie hast du das geschafft, deinen Blick dafür zu schulen, diese Strukturen dann auch zu sehen und zu finden? Also guckst du dann mehr durch die Linse durch und suchst die Umgebung ab oder guckst du mit deinem Auge und siehst, okay, das könnte ich fotografieren? Und nimmst dann die Kamera erst raus.
Ja. Es muss den Moment geben, dass meine Augen etwas wahrnehmen, wovon ich denke, das könnte jetzt interessant sein. Und dann kommt das Objektiv und dann suche ich mir einen Ausschnitt, der für mich funktioniert. Also es ist eigentlich nicht so, dass ich zum Beispiel das Teleobjektiv in die Hand nehme und dann einfach mal so wie mit einem Fernrohr die Gegend absuche. Ach, was könnte denn da spannend sein? Sondern da schaue ich schon. Ich finde es inzwischen auch viel, viel befriedigender, mich eher ruhig in einer Umgebung zu bewegen und das auf mich wirken zu lassen. Also ich muss da schon eine gewisse entspannte Grundhaltung haben, damit ich Dinge wahrnehme. Und ich sage dann immer, das Bild ruft mich irgendwann. Also irgendwann gibt es was meine Aufmerksamkeit erregt und dann fange ich an, mit der Kamera zu arbeiten. Mhm. Wohingegen es natürlich auch andere Bilder gibt, und das war klassischerweise ganz zu Anfang so, wo man irgendwie sagt, ach Mensch, das sieht cool aus, was ich da irgendwo online sehe. Wo ist denn das? Dann fahre ich da hin und versuche, was Ähnliches abzulichten. Ja. Das ist aber etwas, was mich heute eigentlich überhaupt nicht mehr so sehr befriedigt, weil ich das Gefühl habe, okay, ich kann zwar versuchen, so einen ganz berühmten Ort mit der einen Location, mit diesem, ich sag mal eher vielleicht der Standardkomposition, da kann ich versuchen, irgendwie noch so meinen eigenen Stempel mit drauf zu drücken. Aber es hat für mich nicht dieselbe Spannung, wie ich finde irgendein Detail, von dem ich denke, ich glaube, diesen Ausschnitt, den finde gerade nur ich. Und ich finde das jetzt hier spannend. Und da interessiert mich eigentlich auch in dem Moment überhaupt nicht, wie das ankommen kann. Sondern ich begeister mich daran, was ich gerade sehe und was ich daraus als ein Bild schaffen kann. Und das ist etwas, das sind dann meistens die Motive, die mich auch viel mehr befriedigen als die anderen, ich nenne sie mal Standards. Wobei ich wirklich da sagen muss, ich habe da überhaupt gar nichts gegen. Also ich erlebe das ja auch auf den Workshops, die ich gebe, wenn wir da auf den Lofoten sind oder in Island. Das ist einfach echt toll, auch an diesen teilweise sehr, sehr bekannten Plätzen zu sein. Und sich von der Umgebung jedes Mal aufs Neue begeistern zu lassen. Also ich bin zwar vielleicht, ich habe nicht mehr so diese überschäumende Begeisterung und Neugierde und Freude, wenn ich jetzt am Skogafoss in Island stehe. Aber ich finde ihn jedes Mal toll, schön und super beeindruckend. Und ich finde es einfach großartig, dann da mit Teilnehmern zu sein, die teilweise das erste Mal da sind. Und in deren Gesichtern diese Begeisterung zu sehen und dann zu helfen. Einerseits, nimm das Bild mit, dass diese Begeisterung erzeugt, dass du vielleicht auch deinen Leuten zu Hause zeigen kannst, hey, so sah das aus. Und danach fangen wir an, mal zu schauen, was gibt's denn hier eigentlich noch mehr? Und da gibt's immer so viel zu sehen. Und wenn man einmal anfängt, Details zu lesen, das war eigentlich deine Eingangsfrage, wie sehe ich das? Dann sieht man die auch immer häufiger. Also Beispiel jetzt auf den Lofoten, schlechtes Wetter, also ganz grauer Himmel. Ich finde das meistens großartig, weil das nämlich für solche Details ganz ausgewogene Schatten liefert. Und ich fotografiere gerne diese abstrakteren Dinge im möglichst senkrecht nach unten und brauche dann eigentlich möglichst neutrale Schatten, damit es wirklich so eine zweidimensionale Wirkung hat. Also eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man mit einer klassischen Weitwinkel-Landschaftsaufnahme macht. Erzielen möchte, weil da möchte man ja eigentlich, dass es möglichst plastisch und dreidimensional ist. Bei dem Zweidimensionalen wirkt es aber für mich etwas abstrakter und geht eher mehr so in diese, was ist es eigentlich, Richtung. Ja, und da war es auch so, wir waren am Skagsandenstrand, eigentlich ein sehr bekannter und gängiger Ort, wo man als Lofoten-Tourist hinfährt. Man hat den schönen Berg im Hintergrund, dann vorne ein paar Felsen und die Wellen kommen rein. Da kann man tolle Seascapes machen.
Ja.
Und die Teilnehmer haben fotografiert und brauchten dort in dem Moment auch keine Unterstützung. Und ich habe mich begeistert an diesen Strukturen, die an der Seite waren, wo das Wasser zum Meer zurücklief. Und dann so ganz irre Formen und ja Strukturen im Sand hinterlassen haben. Und so nach und nach erregte ich damit dann eben auch Aufmerksamkeit bei den Teilnehmern und habe denen gezeigt, was ich eigentlich sehe und wie man dann versucht, aus so einem Chaos ein Element rauszupicken, das für sich irgendwie stimmig ist. Also dann ganz stark auf die Bildkanten achten, dass da nichts stört und dann Elemente isolieren, anpassen, wirklich den Ausschnitt finden, wo man sagt, okay, das ist für mich jetzt eine spannende Linienführung, wo in sich eine harmonische Bildwirkung entsteht. Und es war ganz toll zu sehen, dann eben die Teilnehmer zu beobachten oder auch ein Stück weit zu begleiten, dass sie auch sagen, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich werde draufgestiefelt mit meinen Gummistiefeln.
Ja, kann ich komplett nachvollziehen, jetzt, ja.
Aber jetzt nehme ich das wahr und das sieht ja total irre aus und das funktioniert ja als Bild auch.
Ja.
Und ich finde, dann macht das auch echt wahnsinnig Spaß, in der Natur zu fotografieren. Und das Tolle ist, dann macht man sich auch unabhängiger davon, dass der Himmel halt gerade nicht explodiert, dass nicht die dramatischen Wolken da sind oder dass man vielleicht zu spät für Sonnenaufgang ist oder zu früh für den Sonnenuntergang oder was auch immer. All das, wo man sich sonst ja vielleicht eher so ein bisschen frustriert, nach Hause begibt und sagt, oh, ich hatte erhofft, ich bin heute der Auserwählte, der die tollsten Bedingungen aller Zeiten genau an diesem Ort findet, um das festzuhalten. Und eigentlich ist es ganz toll, wenn man sich davon freier macht und einfach beobachtet und schaut, was gibt es denn hier noch zu finden? Was ist noch charakteristisch? Und oftmals sind das die viel spezielleren und, wie ich finde, persönlicheren Bilder, die man da mitnehmen kann.
Ja, ich finde es super spannend. Ich könnte dir Stunden zuhören, weil das einfach super inspirierend ist. Weil das ja für mich auch persönlich tatsächlich eine Art der Fotografie ist, die ich ja so nicht betreibe, die ich aber super spannend finde und am liebsten jetzt auch sofort ausprobieren würde. Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist LexOffice. Mit LexOffice kannst du deine Steuerangelegenheiten ganz einfach erledigen. Denn LexOffice ist ein Programm, was du im Browser nutzen kannst. Es gibt auch eine eigene App dafür und du kannst all deine Belege ganz praktisch einscannen über die Kamera von deinem Smartphone. Du kannst Rechnungen selber schreiben und sie direkt aus dem Programm verschicken. Du kannst all deine Einnahmen und Ausgaben im Dashboard sehen und dir wird auch sofort live berechnet, wie viel du für deine Steuer zurücklegen solltest. Natürlich kannst du das Ganze dann ganz einfach über Elster direkt an dein Finanzamt schicken oder aber du lässt deinen Steuerberater nochmal rüber gucken, dem kannst du einen extra Zugang nochmal geben und das alles nochmal überprüfen lassen. Aber auf jeden Fall ist LexOffice eine super Arbeitserleichterung, wenn du deine Steuern ganz einfach machen möchtest und das Ganze dir aber eigentlich vom Thema gar nicht so sehr liegt. Denn LexOffice übernimmt das meiste für dich. Also auf jeden Fall mal abchecken, der Link dazu ist unten in den Shownotes. Jetzt wäre nochmal meine Frage, wenn du, also planst du noch zu bestimmten Orten zu fahren, zu solchen, ja, sag ich mal, bekannteren Orten und willst dort die abstrakten Fotos machen oder gehst du inzwischen eigentlich eher einfach so vor die Haustür und probierst dort irgendwas Abstraktes zu finden?
Nee, ich muss schon gestehen, also es macht einfach auch wahnsinnig Freude, auf Google Maps und Co. Orte zu suchen, wo man sagt, oh, das sieht irgendwie interessant aus, das hat Potenzial. Also ich war jetzt im April in Nordspanien mit ein paar Freunden zum Fotografieren. Da gibt es ja auch Strände mit Möglichkeiten, so klassische Seascapes aufzunehmen, aber eben auch Strukturen zu fotografieren. Und ich habe mir dann eben dort so ein paar Locations angeschaut und dachte, naja, also es gibt jetzt nicht ein Foto, was mich besonders inspiriert, aber es scheint wahnsinnig viele Möglichkeiten zu geben, verschiedene Dinge zu fotografieren und das möchte ich mal erleben. Also da ist dann schon auch noch der Reiz zu reisen, was Neues zu entdecken und sich in so einer Umgebung zu befinden. Aber tatsächlich ist es so, ich schätze es auch immer mehr, einfach hier in meiner Umgebung, in einem Stadtwald oder der Harz ist bei mir nicht weit, wir waren ja gemeinsam da.
Ja.
da hinzufahren und zu gucken. Ich suche mir einfach einen Ort aus und schau mal, was ich da so finde, ob ich was finde. Und inzwischen ist es auch okay, wenn ich am Ende des Tages mit meinem Rucksack rumgewandert bin, aber überhaupt gar nicht die Kamera rausgenommen habe. Also das frustriert mich nicht mehr. Früher war das anders. Da musste es irgendwie auch ein Ergebnis geben. Aber inzwischen ist das okay. Und das
wie oft kommt sowas vor, dass du ohne dass
gar ein Ergebnis? Kein Foto habe?
Ja.
Naja, wenn ich hier in der Umgebung bin, dann kommt zweimal von 10 vielleicht. Kommt das schon auch mal vor.
Ja,
und sonst, dass ich vielleicht nur ganz wenige Bilder mache. Ne? Und dann gibt es vielleicht auch Momente, wo es dann doch auch wieder mehr wird. Aber erfahrungsgemäß lasse ich mir hier in der Nähe nicht so viel Zeit, wie wenn ich dann wirklich mal eine Woche lang unterwegs bin und sage so, das ist jetzt eine Fototour, da mache ich was für mich und da bin ich dann auch gedanklich völlig weg. Also diesen Luxus, den habe ich mir jetzt dieses Jahr eigentlich auch nur einmal erlaubt. Das war diese besagte Spanienreise.
Ja, naja, klar, es ist ja auch so, du gibst dafür ja nochmal extra Geld aus und dann soll sich's ja auch ein Stück weit lohnen. Das hat man ja wahrscheinlich alles so ein bisschen im Hinterkopf bei sowas. Und wenn du es halt irgendwo in der Umgebung machst, dann hat man wahrscheinlich den Gedanken, naja, ich könnte ja auch nochmal hierher fahren.
Ja, genau.
Ne? So. Genau. Aber es ist doch schön zu hören, wahrscheinlich auch für die Zuhörer, dass es auch bei dir mal passiert, dass man ohne Foto nach Hause geht. Ich glaube nämlich, dass diese Frustrationsgrenze bei vielen sehr viel niedriger ist als bei dir jetzt zum Beispiel. Das halt, was
ich will gar nicht erzählen, wie viele Fotos ich auch lösche. Ne? Also ich komme dann nach Hause. Es wäre absolut gelogen zu sagen, wenn ich mit, was ich 100 Bildern zurückkomme, dass davon 90 großartig sind. Also das ist, wenn ich 100 Bilder schieße und davon sind dann 3, 4 richtig gut, dann passt das schon.
Mhm. Aber sind es dann auch, hast du sehr viele unterschiedliche Motive dann oder versuchst du von einem Motiv dann auch mehrere Bilder zu machen, weil dich stört da noch ein bisschen was und da?
Ja, doch, also ich versuche dann schon von einer Variante von einer Location mehrere Bilder zu machen, das ja. Also ich finde es auch einfach zu verlockend, da den Versuchungen nachzugeben, vor Ort verschiedene Dinge auszuprobieren. Also ich weiß, manche arbeiten sich sehr an einer Komposition ab und das ist es dann auch.
Ja.
Vielleicht bin ich da nicht diszipliniert genug oder bin dann eher so wie Kind im Süßigkeitenladen. Also es gibt schon immer noch mehr zu naschen und ich finde, diese Begeisterung, die muss auch sein. Also in allererster Linie soll ja dem Fotografen die Fotografie auch Spaß machen.
Mhm.
Ich würde auch behaupten, dass man das in den Bildern später sieht, ob man da Spaß daran hatte oder nicht.
Definitiv.
Und von daher, wenn jemand Spaß hat, genau dieses Bild, das man sich die ganze Zeit vorgenommen hat, dann auch wirklich zu erarbeiten, dann ist es okay. Dann, wenn das für dich dein Ansatz ist, dann mach das auch. Wenn der andere Ansatz eher so ein bisschen spontaner, intuitiver ist, so wie ich das jetzt für mich behaupten würde, dass ich versuche, ne, also hört sich so ein bisschen übertrieben an, aber ich versuche zu hören, ob ein Bild nach mir ruft.
Ja.
Das finde ich, macht es spontan und für mich erscheint es persönlicher.
Ja, nee, aber ich finde es ja auch klasse, dass ich meine, wir beide haben ja schon unterschiedliche Ansätze, weil ich bin ja zum Beispiel eher der Typ, der für ein Foto raus oder der ein Foto im Kopf hat und dieses Foto dann irgendwie erarbeiten möchte. Mhm. Aber ich finde es halt auch genauso spannend, diese Ansätze jetzt auch nochmal von dir zu hören. Wir hatten es ja schon das Thema mal vor 2,5 Jahren. Aber es inspiriert mich einfach wieder, auch mal über meine Arbeitsweise so ein bisschen nachzudenken und einfach auch mal wieder neue Dinge auszuprobieren. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch wirklich die Message, die in diesem Podcast hier rüberkommen soll. Dass man halt nicht irgendwie jahrelang in seinem Prozedere einrostet irgendwann und dann vielleicht sogar auch die Motivation und den Spaß verliert an der Fotografie, sondern dass man halt auch immer wieder über den Tellerrand drüber guckt und immer mal wieder neue Sachen ausprobiert, die man vorher noch nicht gemacht hat, die andere probiert haben. Und dann ist es ja auch nicht so, dass man irgendwas nachmacht, sondern man lässt sich von anderen Leuten inspirieren. Man findet dann vielleicht wieder seinen eigenen Stil, vielleicht irgend so ein Zwischending oder.
Ja, total.
Ne? Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man da halt auch immer wieder guckt, wie man Sachen noch anders machen kann und sich ausprobiert vor allem.
Und wenn man alleine mal ins Museum geht, also ich erinnere mich an eine Ausstellung, die ich hier in Hannover vor vielen Jahren mal über Klimt gesehen habe. Eine Retrospektive ganz lang über verschiedene Schaffensphasen, die er hatte. Und ich finde es mega spannend, dann von diesen Künstlern zu sehen, was die auch so probiert haben. Also das ist dann nicht wie in der Musik AC/DC eigentlich immer das Gleiche, sondern da wurde wirklich durchprobiert. Da gab es die blaue Phase, da gab es die dunkle Phase, dann gab es heller, dann war es auf einmal brüchig, dann waren fast nur noch Linien, dann wieder voll. Klar, da sind die Künstler auch unterschiedlich, aber genau das finde ich spannend, wenn dann auch durchaus Brüche in der Arbeit sind, wo man merkt, jetzt hat er was probiert. Vielleicht ist irgendwas sogar in seinem Umfeld passiert oder es gab eine neue Inspiration. Das finde ich in der Retrospektive von solchen Künstlern total spannend, das mitzuerleben. Und dann atmet für mich das gesamte Werk auch. Sind alle Sachen dann immer großartig? Nee, nicht unbedingt. Da ist ja jeder sehr persönlich. Auch ich, wenn ich zurückgucke, es gibt genug Sachen, wo ich sage, ja, puh, das würde ich vielleicht heute nicht mehr machen. Und manche andere sind vielleicht ein bisschen besser gealtert. Aber das macht es spannend. Und wenn ich auch mit Schülern spreche, die meinen Rat suchen in der Fotografie oder Workshop-Teilnehmern, ich sage dann immer gerne, das Ganze als so eine Reise zu verstehen. Und besonders schön wird die Reise eigentlich dann, wenn es gar nicht so wichtig ist, wann man wo ankommt, sondern wenn man das auf der Reise sein besonders genießt und so dieses, ich bin kreativ, ich fotografiere, ich versuche Dinge auszuprobieren, ich nehme was in die Hand, lasse es wieder fallen, nutze das, nutze dies. Wenn man das als so eine Reise versteht, ich glaube, dann ist es total befriedigend. Man kann zurückgucken, sagen, okay, wo war ich denn in dieser Etappe? Gefällt mir das besser, gefällt mir das schlechter? Schön in der digitalen Fotografie ist ja auch, man kann dann auch einfach mal löschen oder man legt die Festplatte ins Regal. Ich bilde mir ein, es ist deutlich befriedigender, das Ganze so ein bisschen lebender zu sehen und wie du schon sagst, ne, sich offen zu halten und Dinge auszuprobieren.
Ja.
Wobei, also als du das eben sagtest mit geplanten Bildern, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, wenn man zum Beispiel für Kunden fotografiert, dann ist Planung schon absolut wichtig. Also man sollte das als ernsthafter Fotograf auch definitiv drauf haben, sowas abliefern zu können. Denn gevatter Zufall ist nicht immer so der beste Kompagnon, wenn man für einen Kunden fotografieren will. Also das muss man auch ganz klar sagen. Da muss man dann auch schon liefern können.
Ja, definitiv. Hast du denn viele Kunden auch inzwischen, für die du explizit solche Bilder fotografieren gehst?
Nein, habe ich nicht. Tatsächlich bewerbe ich das auch nicht und bin da auch nicht so sehr auf der Suche. Oder wenn Anfragen kommen, neulich war sowas in der Richtung, dann in eine Immobilie zu fotografieren, wo ich dann auch gesagt habe, ganz ehrlich, das ist zwar ein verlockender Auftrag, das ist aber nicht mein Gebiet. Und dann empfehle ich lieber Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben, wo ich sage, das ist dann das zuverlässigere Ergebnis oder umgekehrt. Ich müsste so viel Aufwand betreiben, wenn ich das in Rechnung stelle, wird es für dich einfach zu teuer, muss ich ehrlich sein.
Ja.
Dann bleibe ich lieber bei dem Bereich, den ich eher abdecke.
Ja.
Und da verstehe ich mich dann doch auch mehr als Künstler, denn als Auftragfotograf.
Ja, klar. Ist ja, also ich finde es auch super wichtig, dass man halt auch zu einem Kunden Nein sagen kann. Mhm. Macht dich ja am Ende auch glaubwürdiger. Und wahrscheinlich sind die Kunden dir am Ende auch dankbar dafür, dass du das in dem Fall abgelehnt hast und erinnern sich aber gerne an dich zurück und kommen vielleicht irgendwann mit einem Auftrag wieder, wo du genau der Richtige dann bist. Ne?
Ja, genau.
So, also das, denke ich, ist auch ganz wichtig. Ich habe auf deiner Webseite übrigens, als ich vorhin gestöbert habe, bin ich auch auf den Punkt gekommen, wo du Behind the Image quasi als Audiodateien hinterlegt hast. Also du hast quasi auf deiner Webseite verschiedene Fotos und man kann sich audiotechnisch quasi von dir nochmal beschreiben lassen, ja, mehr oder weniger, wie das Bild entstanden ist, was du dabei gedacht hast und so weiter, ne?
Ja.
Finde ich super spannend. Das Ganze ist auf Englisch, weil du bist ja auch relativ international unterwegs, aber an dieser Stelle erstmal die klare Empfehlung, falls ihr dem Englischen mächtig seid, dann auf jeden Fall auch dort mal das Ganze abchecken, weil da sind, ich glaube, inzwischen 8 Bilder oder 6 Bilder, ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall sind schon einige Bilder, die du dort beschrieben hast. Und da kann man natürlich auch nochmal so ein bisschen tiefgründiger reinhören, was du dir dabei gedacht hast, als jetzt vielleicht hier in diesem Podcast. Meine Frage zieht darauf ab, wird diese Serie fortgesetzt und wie bist du auf diesen Gedanken gekommen, sowas zu machen?
Die Idee ist geklaut. Die ist 100% geklaut. Und zwar, es gibt einen Fotografen aus England, Cole Thompson. Und ich habe auf dessen Homepage ein bisschen rumgestöbert und habe genau das gefunden. Er hat zu seinen Bildern erzählt. Mhm. Und ich fand das total spannend. Und habe dann auch eigentlich bedauert, dass in den, also ich habe ganz, ganz viele Fotobücher hier im Regal, die ich mir in den letzten Jahren gekauft habe. Die allermeisten sind aber dann auch, in Anführungsstrichen, nur Bilder. Das ist auch völlig okay. Ne? Wir als Fotografen machen ja nun mal die Bilder. Ich finde es aber total spannend, ein bisschen mehr zu hören. Also, was hat sich der Künstler dabei gedacht? Was sind die Geschichten? Und dabei interessiert mich weniger jetzt, ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden, dann bin ich aber 2,5 Stunden da marschiert und es war so anstrengend, das Bild zu holen. Das weniger, sondern vielmehr, was soll das Bild eigentlich ausdrücken? Mhm. Und nicht, weil ich zu faul bin, meine eigene Interpretation zu finden, sondern ich finde es total spannend, wie nah ist eigentlich meine Interpretation von dem Bild an dem, was der Künstler wollte und was sieht er oder sie jetzt genau darin. Das finde ich total spannend und habe das einfach mal probiert, das auch zu machen mit den Audioaufnahmen. Und die Resonanz war super gut. Ich muss nur gestehen, es ist so ein bisschen ins Stocken geraten. Also ich müsste endlich mal wieder neue Beiträge hochladen, weil das schon, die sind eigentlich schon relativ alt inzwischen. Ich habe aber dann, wie vorhin schon mal erwähnt, 2020 angefangen, heimlich an einem Buch zu schreiben. Wobei, so heimlich ist es nicht. Ich glaube, ich habe es in den letzten Jahren schon immer wieder mal irgendwo fallen lassen. Wahrscheinlich, um selbst, also mich selbst auch ein Stück weit unter Druck zu setzen, dass ich da endlich mal weiter dran arbeite.
Ja, also jetzt hast du es ja auch erwähnt. Der Druck ist jetzt
genau,
da, Kai.
Genau, der Druck ist da. Und da geht es genau darum, ne? Also so diese Dinge in einem Bild aufzugreifen. Also welche Geschichte sehe ich? Gar nicht so sehr beschreiben, wie genau das Bild gemacht wurde. Also kein Ratgeber, sondern vielmehr ein, welche Gedanken sind in dem Bild? Vielleicht auch, was war das Besondere in der Umgebung? Gibt es irgendwas, was da vielleicht ein alter Mythos, der mit drin ist? Und manchmal auch durchaus ein bisschen abschweifend von dem, was im Bild drin ist. Ein Gedanke, der in dem Bild entstanden ist, der aber irgendwo einen Ausflug macht, was die Fotografie für mich auch darstellt. Vielleicht auch Beschreibung, wie sehe ich das oder was habe ich gerade auf Social Media erlebt? Wie nehme ich gewisse Entwicklungen, Trends wahr? Also manchmal, also eher so essayhaft, durchaus auch ein paar gedankliche Ausflüge, so ein bisschen wie Guy Tal das in seinen Büchern macht, aber schon immer bei einem Bild startend. Und ich persönlich finde es spannend und so ein paar Menschen, denen ich diese Idee berichtet habe, die fanden das auch interessant und mit einem Grund, jetzt meine Arbeitszeit zu reduzieren, ist, dass ich dieses Projekt endlich wirklich mal mit mehr Zug vorantreiben kann.
Ja, klingt auf jeden Fall super spannend. Also um wie viel, hast du schon so festgelegt den Umfang des Buches oder schreibst du erstmal drauf los und guckst dann, wie viel es am Ende wird?
Also ich schreibe noch immer drauf los. Ich glaube, es sind inzwischen aber 35 okay, Bilder, wow, die ich da schon mit drin habe und um die Themen, die dann so ein bisschen stringenter natürlich mal zusammengeführt werden müssen, damit es auch einen gewissen Fluss hat. Ja. Ob das dann ein gebundenes Buch wird oder ob es ein E-Book wird, keine Ahnung. Also ich habe keinen Verlag im Hintergrund, bewusst aber auch, damit ich noch freier arbeiten kann. Mal schauen, wo das Projekt landet. Ich persönlich lege sehr, sehr viel Herzblut da rein, aber lass mir auch Zeit und Ruhe, das wachsen zu lassen. Aber also irgendwann, deshalb ist es vielleicht ganz gut, das jetzt hier auch zu veröffentlichen. Irgendwann muss es dann auch mal, glaube ich, auf eine Zielgerade gebracht werden, weil sonst wird sowas, was dann auch einfach in der Schublade landet. Da wäre es inzwischen einfach zu schade für.
Ich kann ja aus Erfahrung sagen, dass so ein Buchprojekt tatsächlich sehr viel Schweißarbeit kostet und auch sehr viel mental abverlangt. Und man super, super glücklich ist, wenn es dann irgendwann fertig ist. Ich habe letztens ein Buch im Verlag veröffentlicht und war auch nur Co-Autor. Also ich habe das jetzt nicht alleine geschrieben. Aber es war trotzdem tatsächlich, ja, man hat es ewig auch immer so ein bisschen vor sich hergeschoben und war noch nicht ganz zufrieden damit. Ich bin halt auch kein Autor. Also ich bin jetzt kein guter Texteschreiber. Ich war auch super froh, dass wir da im Verlag noch jemanden hatten als Lektor, der da immer noch mal drüber geguckt hat. Aber wenn es dann fertig ist und du so dein eigenes Werk in den Händen hältst, dann irgendwie auch, wie auch immer, als gebundene Ausgabe oder als E-Book, ist ja eigentlich egal, da ist man da super stolz drauf, dass man da so ein Mammutprojekt quasi gestemmt hat und damit ja auch anderen Leuten wieder was mitgibt. Mhm. Ob es jetzt nun einfach Erfahrung ist, Wissen oder auch einfach nur Bilder, egal in welcher Art und Weise. Aber ich glaube, sowas ist schon immer ein ganz tolles Projekt.
Ja, absolut, also das kann ich mir wirklich bestens vorstellen und da kannst du auch zu Recht total stolz auf dich sein. Ich erlebe das jetzt bei einem Freund von mir, René Algesheimer aus der Schweiz. Der hat mich vor über 2 Jahren gefragt, ob ich Interesse hätte, an einem Buchprojekt von ihm mitzuwirken. Mhm. Und zwar hat er knapp 30 Landschaftsfotografen, die fast namhaftesten der Welt, gefragt. Also Mark Adams ist dabei, Michael Shanebloom.
Cool.
Und also nennen wir ein paar Namen, die bekannt sind, die sind wahrscheinlich alle dabei. Ich weiß gar nicht, wie er da auf mich gekommen ist, aber ich fühlte mich sehr geehrt.
Also ich sag nur noch mal International Landscape Photographer of the Year.
Fotografie, nicht der Fotograf.
Also, ja, also, Fotograf.
Das muss man schon noch sagen.
Ja, Fotograf, genau. Ja. Aber trotzdem, also du stehst halt einfach ganz oben. So.
Er hat mich auf jeden Fall gefragt, ob ich teilnehmen möchte und hat mir dann Fragen geschickt. Also das Projekt ist so, dass alle Fotografen dieselben Fragen bekommen und diese dann beantworten und Bilder liefern. Und über diese Anfrage und den Kontakt ist eine Freundschaft entstanden. Also ich habe mit René regelmäßig Kontakt.
Cool.
Wir waren dann jetzt auch, haben uns das erste Mal getroffen persönlich, als wir dann gemeinsam in Spanien waren. Und ich erlebe das über ihn und durch ihn, was für eine Wahnsinnsaufgabe das ist, so ein Buch selbst zu drucken. Also er hat es jetzt im Druck. Ich glaube, er wartet nur noch auf eine Steuernummer, dass es dann auch endlich vertrieben werden kann. Mit dem gesamten Albtraum, das dann auch weltweit zu veröffentlichen. Aber dieses Buch soll dieses Jahr dann wirklich auch endlich auf den Markt kommen. Das heißt Voice of the Eyes. Und wird irgendwann demnächst auch vorbestellbar sein bei ihm. Und da bin ich dann mit drin mit eigenen Beiträgen, Antworten, die ich da geschrieben habe und Bildern und bin darauf alleine auch schon stolz, auch wenn es nicht mein eigenes Buch ist. Aber echt ein ganz tolles Projekt.
Klar, auf jeden Fall.
Oh, und sehe aber auch, wie viel Arbeit das ist. Also das ist ja echt, wenn man das alleine macht oder auch zum Beispiel eine Sandra Batocha, die hat auch wahnsinnig viel Arbeit in ihre Bücher reinsteckt. Das ist schon echt unglaublich.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur absolut den Hut vorziehen und das Buch, sobald es vorbestellbar ist, packen wir es vielleicht auch noch hier in die Shownotes rein im Nachgang. Und natürlich, ich werde auf jeden Fall eins bestellen. Und von deinem eigenen Buch natürlich auch. Also ich bin ja auch, ich seit ein paar Jahren irgendwie, bin ich auch so begeisterter Fotobuchsammler. Mhm. Naja, Sammler ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich stelle mir die super gerne auch ins Regal und gucke da immer wieder gerne durch, um mich inspirieren zu lassen. Wenn man mal an dem Punkt ist, dass man sagt, oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt hier fotografieren soll. Leute, schlagt einfach mal so ein Fotobuch auf, blättert da mal durch und ihr seid danach inspiriert. Ich verspreche es euch.
Wirklich so. Das ist wirklich so. Ich weiß noch, als es mit Corona losging und mir dann so, wann war das? Mai, Juni oder so. Und dann die Aussicht war der erste Lockdown. Man geht nicht aus, man guckt sich keine Konzerte an und dachte ich mir, also wie wäre denn das Geld, das ich jetzt eigentlich irgendwo verbraten hätte in anderer Form, davon bestelle ich mir jetzt einfach mal 5 Bücher von irgendwelchen Kollegen. Und das ist so, wie du sagst, ne? Also man guckt sich das an. Das muss ja nicht, man muss ja nicht immer alles super finden, aber es ist in jedem Buch eine Inspiration dabei.
Ja.
Bei manchen mehr, bei manchen weniger, aber es gibt ganz, ganz tolle Werke, auch von dem Eric Bennett aus Amerika, mit dem ich in diesem Jahr auch zusammen mal so eine Online-Session gemacht habe. Fantastisches Buch, einfach wirklich großartig, wo auch so viel Liebe im Detail steckt, wo man auch merkt, die Bilder sind wahnsinnig toll für den Druck aufbereitet. Also das ist schon echt toll.
Ja.
Manchmal gibt es auch Schnellschüsse, wo man sich ein Buch kauft und denkt, naja, an der einen oder anderen Stelle, da hat man es dann vielleicht nicht ganz so genau genommen mit der Qualitätskontrolle. Also da merkt man dann auch Unterschiede. Umso mehr weiß man dann zu schätzen, wenn etwas wirklich mit ganz, ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit dann zu Ende gebracht wurde.
Definitiv, definitiv. Und man ist ja dann auch selber immer wieder so, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich solche tollen Fotobücher öffne und mich inspirieren lasse, dann komme ich auch immer wieder so ein bisschen runter und denke mir immer so, eigentlich bin ich selber noch so tief unten und ich möchte eigentlich noch viel weiter irgendwie da in diese Richtung kommen, wie qualitativ hochwertig das alles ist. Klar ist es vielleicht auch immer dann so ein bisschen, naja, man sollte es nicht immer zu klein machen, aber ich finde das immer super spannend einfach, wenn man andere Leute sieht, andere Arbeiten sieht und wie viel da eigentlich dahinter steckt.
Ja. Und ich glaube, es ist eine gute Eigenschaft, sich manchmal sehr klein zu sehen und zu sagen, oh ey, wie die das hinkriegen. Also ich finde, das ist auch was Schönes. Also,
ja, auf
manchmal
jeden
ist ja Social Media irgendwie auch hässlich, ne, wenn man so den diesen kleinen Neidteufel auf der Schulter sitzen hat. Ich glaube, den kennen wir auch alle. Und man sagt, oh ey, der oder die ist schon wieder unterwegs und oh und hm.
Genau, ja.
Aber das mit den Büchern, das geht mir ganz genauso wie dir, wo ich auch denke, oh, unglaublich, wie wunderbar diese Arbeiten sind. Und das werde ich niemals schaffen, auch nur annähernd dahin zu kommen.
Ja.
Und eigentlich, ich glaube, das ist eine schöne Eigenschaft.
Ich denke auch. Und es packt einen, ja, dann packt einen ja auch immer wieder so ein bisschen der Ehrgeiz und dann ist man wieder inspiriert, selber rauszugehen und was Neues auszuprobieren. Also eigentlich genau das Richtige, ne?
Was hast du für einen Tipp für die Hörer, was so ein Buch ist, das dich unheimlich beeindruckt hat?
Was mich persönlich sehr beeindruckt hat, ich bin ein großer Fan von ihm, er war auch damals in unserem Podcast, ist das Fotobuch von Stefan Hefele einmal. Ich weiß gerade den Namen, muss ich nochmal recherchieren, ich packe es unten in die Shownotes rein. Und
ich habe auch eins von ihm.
Ja. Weißt du den Namen gerade? Ich komme gerade nicht, ich müsste es jetzt mal recherchieren.
Ich muss mal aufstehen und gucken.
Aber
ich habe sagenhafte Nordwelt. Ich weiß, er hat auch eins aus den Alpen gemacht, aber das habe ich nicht.
Ja, ich habe das aus den Alpen, genau.
Ah ja.
Können wir uns ja mal austauschen irgendwann. Ja. Und der Kilian Schönberger, der macht natürlich auch sehr, sehr starke Bücher, muss man sagen. Also die Waldfotografie von Kilian finde ich auch super, super. Das muss ich echt sagen. Das ist auch wirklich, so ein Stil einfach, der so ein bisschen anders ist als die anderen. Und ich weiß nicht, diese Stile, auch wie gesagt, dein Stil, Kilians Stil, das sind halt so Stile, die so herausstechen irgendwie. Und das macht es dann irgendwie auch so besonders. Dann bleibt man halt an diesen Bildern auch hängen. Weil es eben nicht dieser Einheitsbrei ist. Das macht es irgendwie so spannend, ja. Was sind denn so deine, du kannst ja vielleicht auch mal so ein, zwei Fotografen noch raushauen, die dich besonders inspirieren, wo man sich vielleicht auch ein bisschen was angucken kann.
Also ein Buch, das so bei mir ganz, ganz, ganz weit oben auf der Favoritenliste ist, ist Island von Hans Strand aus Schweden. Also tatsächlich auf Deutsch. Ein Wahnsinnsbrecher, das Buch. Also ich glaube, ist das DIN A3 fast und ich wiege, glaube ich, über 4 Kilo. Aber einfach wirklich wunderbare Bilder, die mich auch sehr inspiriert haben, als ich dann endlich auch selbst die Chance hatte, in Island aus einer Cessna zu fotografieren. Und das war auch so mit ausschlaggebend, als ich mir die Bilder angeguckt habe, wo ich sagte, ich probiere das mal auch bei der nächsten Reise ganz bewusst einen Großteil meiner Bilder ohne Himmel aufzunehmen. Also den Himmel wirklich aus dem Bild rauszulassen.
Ja.
Das hat damals war das noch eine ganz bewusste Geschichte, worauf ich auch noch achten musste, hat mir aber wirklich eröffnet, okay, was macht denn eigentlich das Bild aus? Also, weil ganz oft legen Landschaftsfotografen so unheimlich viel Wert auf den Himmel, der ist aber ja eigentlich wirklich nur diese kleine Kirsche auf der Torte. Das kann so das Extra sein, aber ich finde, der Himmel alleine, selbst bei Nordlichtern, sollte nicht das Hauptsubjekt des Bildes sein.
Ja.
Und dann wirklich den Himmel mal ganz außen vor zu lassen, ist eine ganz tolle Übung, um dann seinen eigenen Blick auch zu schulen. Und Hans Strand ist da perfekt. Also dieses aus einem chaotischen Umfeld Bilder zu schaffen, die einen harmonischen Fluss haben, da ist er für mich der absolute Großmeister. Und ich fühle mich sehr glücklich, dass ich mit Hans auch immer wieder mal Kontakt habe persönlich inzwischen.
Cool.
Also einfach wirklich ein großartiger Künstler.
Ja, packen wir auf jeden Fall mal auch in die Shownotes rein.
Ja, unbedingt. Mhm. Aber das Buch ist, ich habe es, glaube ich, habe es ein bisschen günstiger bekommen, aber nicht über ihn, als es, glaube ich, regulär kostet. Ich glaube, es sind 100 Euro. Das ist schon für ein Bildband nicht wenig.
Ist nicht wenig, aber auf der anderen Seite sage ich auch immer wieder, Kunst sollte auch bezahlt werden.
Genau.
Und Qualität vor allem sollte bezahlt werden.
Und ich glaube, das Buch von dem Eric Bennett, jetzt muss ich gucken, was in der Titel ist. Conversations with Nature. Das habe ich mir dann von ihm aus Amerika schicken lassen. Er war noch so lieb und hat eine ganz liebe persönliche Widmung reingeschrieben. Wie vorhin schon gesagt, ein ganz großartiges Buch. Das war dann, glaube ich, sogar mit Zoll und Versand noch teurer als das Buch von Hans. aber wirklich jeden Cent wert. Genauso auch, was mich total begeistert hat, ist Heime von Arild Heidmann, ein norwegischer Fotograf, sehr eigener Bildstil, auf ganz hochwertigem Papier, ganz dick und wirklich wunderbare Bilder. Also das macht total viel Spaß, da durchzugehen. Und es ist genau dieser Effekt, den du vorhin beschrieben hast. Man blättert so, was ich, 6, 7, 8 Seiten durch und hat Lust zu fotografieren oder sich Bilder rauszusuchen und sagen, oh, jetzt gehe ich mal das an, ich habe doch irgendwas, woran mich das jetzt erinnert. Und das ist echt toll. Also wenn die Gedanken anfangen zu fliegen, das ist sowieso eigentlich immer das Tollste. Und wenn das Bücher schaffen oder auch Filme, das ist doch wunderbar.
Auf jeden Fall. Wow. Ist eigentlich ein cooles Schlusswort. Kai, wir sind ja schon fast eine Stunde hier am Quatschen. Die Zeit ist verflogen wie sonst was.
Ja, ich dachte, es wäre 20 Minuten oder so.
Wahnsinn. Ich glaube, wir können irgendwann nochmal eine Podcast-Folge machen, weil ich glaube, wir haben noch echt viel zu erzählen. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe dich ja auch relativ spontan angefragt. Ich glaube, irgendwie gestern oder so habe ich dich gefragt und du hast gleich gesagt, ja, lass uns das doch heute machen. Also auch cool, dass du so spontan Zeit hattest und den Hörern hier wirklich eine super Podcast-Folge geliefert hast. Also, wenn man jetzt nicht inspiriert ist nach dieser Folge, Leute, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich nicht, bin ich vielleicht doch der falsche Podcast oder man kann sich nicht inspirieren lassen. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich, dass ihr auch bis zum Schluss gehört habt. Und guckt auf jeden Fall unten in die Shownotes rein, weil dort haben wir, wie gesagt, alles nochmal verlinkt, was wir jetzt hier gesagt haben. Ich glaube, ich muss die Folge gleich auch nochmal komplett hören, damit ich mir nochmal alles genau notiere, was wir hier alles verlinken wollten. Und folgt auf jeden Fall Kai auf den Social-Media-Plattformen. Wo bist du am meisten unterwegs? Instagram oder inzwischen woanders?
Also ich würde ja sogar empfehlen, am besten meine Homepage anzusteuern, weil das ist das, besser, was ich kontrollieren kann.
Ja.
Genau, weil Stichwort Instagram, also da können wir auch nochmal eine Folge machen.
Ja,
gerne. Social Media und Co.
Ja.
Das ist irgendwie nicht mehr so dolle, wie das früher mal war.
Das stimmt.
Ich finde, die Home, also das ist tatsächlich auch ein ernst gemeinter Tipp, jetzt gar nicht mal nur in meine Richtung. Guckt euch Stefans Homepage an, guckt euch die Homepages an von den ganzen Fotografen, die euch interessieren und bestaunt mal die Bilder an einem großen Monitor. Also das da sind die Bilder in der Regel so, wie sie auch sein sollen. Und da macht es mir persönlich zum Beispiel auch am meisten Spaß zu schauen. Man erfährt eigentlich auch immer ein bisschen was über die Künstler und das ist viel befriedigender als alleine Social Media. Wer mag, gerne auch dann mein Newsletter, dann kriegt man auch gleich mit, wenn irgendwo was Aktuelleres ist. Sonst natürlich, klar, Instagram bin ich schon auch noch, immer noch aktiv. Und Vero ist jetzt auch eine Alternative, die gerade kommt.
Auf jeden Fall.
Auch interessant.
Da hätte ich sowieso noch, die kleine Frage hätte ich noch gehabt, bist du auf Vero inzwischen? Und also ich weiß, dass du auf Vero bist, weil ich folge dir da, aber für die Zuhörer. Glaubst du, dass das tatsächlich das neue Instagram wird oder ist es auch im zweiten Anlauf, am Ende landen wir doch wieder alle bei Instagram?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich war auch damals vor 4 Jahren, als der erste Schwung kam, war ich da auch und habe dann auch das Ding in der Ecke liegen lassen und nach 2018, glaube ich, nichts mehr hochgeladen. Das ist, man hat halt festgestellt, das ist eigentlich eine coolere Plattform als Instagram, aber es ist halt keiner da.
Ja,
oder nur Problem, die Fotografen, die
sich
dann gegenseitig folgen, die sich aber eigentlich auch schon auf allen anderen Plattformen folgen.
Ja.
Und man sieht da nicht wirklich was Neues. Von daher bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Erst recht dann, wenn es eine Alternative werden könnte. Muss man ja ehrlicherweise sagen, es gibt dann doch auch immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die versuchen, das dann in welcher Form auch immer, im Englischen sagt man zu gamen, also irgendwie zum eigenen Vorteil zu nutzen. Und meistens ist das dann der erste Moment, wo so eine Plattform dem Untergang geweiht ist. Wenn man versucht, das absolut zu bespielen, um maximale Reichweite zu haben, um seinen Vorteil auszunutzen. Ich meine, alle sind wir wahrscheinlich ein bisschen eitel und wollen auch gesehen werden. Irgendwann ehrlicherweise kommen dann ja auch bei dir und mir, da kommen dann auch finanzielle Themen mit rein. Das muss ich irgendwann auch irgendwie tragen können. Aber manche übertreiben es vielleicht ein bisschen und das macht es dann oftmals für alle kaputt. Mhm. Ich fürchte auch, dass das der Grund ist, weshalb Instagram nicht mehr so funktioniert. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt keiner, der Instagram verlässt, weil ich dort einfach auch wahnsinnig viele Leute habe, die ich da sehr schätze, von denen ich auch das Gefühl habe, dass die schätzen, was ich tue. Und die Tür möchte ich nicht zumachen. Die sind mir zu wichtig, die Menschen, die mir da folgen. Nichtsdestotrotz ist Vero eine super attraktive Alternative und ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
Ich denke, wir werden es in den kommenden Monaten erfahren. Also, ich bin gespannt. Kai ist gespannt und wir hoffen natürlich beide, dass euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihm so ist, dann könnt ihr gerne den Podcast abonnieren. Ihr könnt auch gerne eine coole Rezension mal schreiben oder 5 Sterne einfach vergeben. Egal auf welcher Plattform, geht glaube ich auf mehreren. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns nächste Woche Freitag wieder hören zu einer weiteren Folge. Und Kai, wir haben es schon gesagt, irgendwann gibt es eine weitere Folge von uns beiden. Ich freue mich drauf.
Sehr gerne.
Und danke dir.
Hat unheimlich viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Macht's gut.
Tschüss.
Das war der Landscape Hunter Podcast. Ab sofort keine Folge mehr verpassen. Direkt abonnieren in allen gängigen Portalen. Und nicht vergessen, jetzt bei Instagram folgen. Stefan Schäfer 90. Oder direkt auf die Website www.stefanschäfer.de. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt ab nach draußen.